Nun sind wir in der zweiten Stunde unseres Lokalmagazins angelangt und wir haben zwei EKWler zu Gast. Den Markus Baumgart, ehemaliger Fachschaftler, und Linda Kreuzer, aktuell in der Fachschaft der EKW. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und sind gespannt, was ihr zu erzählen habt.
Okay, dann starten wir jetzt gleich mal. Die erste Frage wäre, was macht die Fachschaftsarbeit eigentlich aus zwei verschiedenen Perspektiven? Also, was machst du heute in der Fachschaft und was hast du früher in der Fachschaft gemacht?
Dann berichte ich mal aus der heutigen Perspektive. Was natürlich ein ganz großer Teil ist, ist sämtliches organisatorisches, finanzielles. Aber wir organisieren natürlich auch sehr viele Veranstaltungen, gerade für die ErstsemesterInnen, die erst die Kneipentouren, erst die Hütte, sonstige Sommerfeste, Winterfeste, was jetzt natürlich aktuell leider alles nicht geht, was sehr schade ist. Und genau, sind auch für die Kommunikation auch zwischen den Studierenden natürlich da, dass da einfach auch ein Austausch stattfindet, gerade jetzt für die aktuell ZweitsemesterInnen. Die hatten es jetzt natürlich besonders schwierig, Leute kennenzulernen, und da versuchen wir natürlich, die ein bisschen mitzunehmen und dass sie sich untereinander ein bisschen austauschen. Meine persönliche aktuelle Hauptaufgabe ist das Social Media für die Fachschaft. Da bin ich hauptsächlich gerade auf Instagram ein bisschen aktiv und gucke, dass da einfach regelmäßig was hochgeladen wird über aktuelle Veranstaltungen, aber auch von anderen Webseiten, Organisationen und so weiter. Genau.
Und wie war das bei dir, Markus?
Ja, im Prinzip war es ganz ähnlich. Wir haben natürlich auch sozusagen die ganze interne Kommunikation zwischen Studierenden und Studenten, Studentinnen und so weiter, aber auch mit den Lehrenden quasi ein bisschen organisiert. Darüber hinaus sind wir dann im Kontakt auch gestanden mit den anderen EKW- oder Volkskundeinstituten. Es gab dann einmal im Jahr so ein Studietreffen aus den verschiedenen Instituten deutschlandweit, das immer ein Institut irgendwo ausgerichtet hat, und meistens war es ein zweites Institut, das dann inhaltlich was vorbereitet hat für das Treffen. Also ich habe damals mit einem Mitstudenten und Freunden einen Reader zum Beispiel gemacht, da war eben Thema Popkultur und Popmusik. Und dann haben wir Texte zusammengestellt, die dann jeder im Vorfeld bekommen hat. Social Media gab es damals noch nicht, also ich bin 96, 97 ungefähr quer eingestiegen von Sozialpädagogik her. Und wir waren damals so etwa 5, 6 Leute in der Fachschaft noch und haben dann so ein kleines Heftchen gemacht, also richtig gedruckt, so eine Einführung in die EKW für die dann kommenden Erstsemester, wo wir das Institut ein bisschen beschrieben haben und die aktuellen Lehrkräfte, Bibliothek und so weiter. De facto gab es es schon und wir haben es einfach in dem Fall zum 5. Mal überarbeitet.
Du sagst jetzt, du warst Quereinsteiger von der Sozialpädagogik.
Genau.
Wie genau war denn dein Studienverlauf, deine Studien- und Arbeitsbiografie bis heute?
Ja, also ich bin 1967 in Böblingen geboren, habe es in meinem Leben immerhin bis Tübingen geschafft, also ich gehöre quasi zum deutschen Jet-Set, und bin dann nach dem Zivildienst nach Tübingen zum Studium gekommen, Sozialpädagogik. Es war eigentlich schon immer so eine Idee von mir, in pädagogische Richtung zu gehen. Und Zivildienst habe ich in der Schule für Körperbehinderte gemacht. Das hat es dann ein bisschen verstärkt. Aber de facto habe ich mich doch zu viel mit Popkultur und Kunstgeschichte beschäftigt. Das lag dran, dass ich halt so in den 80er Jahren ein bisschen aus dieser Wave- und Alternativszene in Böblingen kam. Und dann ist in der Zeit in Böblingen die Städtische Galerie eröffnet worden. Da habe ich dann nach meinem Abi bei Ausstellungswechseln geholfen. Also ich war sehr nah an der Kunstgeschichte und der Popkultur. Aber trotzdem war Sozialpädagogik mein erster Wunsch. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie, ich beschäftige mich zu wenig mit Pädagogik und zu viel mit anderem. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich den Quereinstieg. Bin dann zuerst in die Kunstgeschichte als erstes Hauptfach reingegangen. Und habe dann ein zweites Hauptfach gesucht, und als Sozialpädagoge hatte ich ja das Vorlesungsverzeichnis der sozialwissenschaftlichen Fakultät und habe da so ein bisschen rumgeblättert. Und da bin ich dann quasi oft über die EKW gestolpert, sagen wir mal. Und mein erster Eindruck war, dass ich in dem Vorlesungsverzeichnis gesehen habe, da gibt es eine Veranstaltung zur Geschichte der Imbissbude, und das stand dran als Pflichtveranstaltung. Und da fand ich das ziemlich amüsant, dass eine Veranstaltung zu Imbissbuden eine Pflichtveranstaltung ist. Also es hat sich dann natürlich geklärt, dass die Pflichtveranstaltung grundsätzlich Auszüge wissenschaftlich-historischen Argumentierens war und exemplarisch da eben die Imbissstube dran war. Ja, also man sieht daran, ich war kein Experte, was EKW betrifft, und ich habe mich dann irgendwie eingearbeitet und nachher dann auch die EKW als erstes Hauptfach gegen die Kunstgeschichte eingetauscht.
Okay, das heißt, letztendlich hast du EKW im Hauptfach studiert, genau, und immer noch Sozialpädagogik im Nebenfach?
Nein.
Oder wie genau lief das jetzt?
Also ich habe dann Kunstgeschichte als zweites Hauptfach. Also wie gesagt, bin ich komplett von der Sozialpädagogik über. Ich muss das Latinum dann nachmachen für die Kunstgeschichte. Und bin dann damit quasi eingestiegen in die Kunstgeschichte und EKW als zweites Hauptfach. Und die Fächerkombination habe ich dann nach der Zwischenprüfung umgedreht. Oder vor der Zwischenprüfung. Also ich habe ja noch Magisterstudium gemacht, deswegen gab es eine Zwischenprüfung und dann den Magisterabschluss, genau.
Okay, das heißt, du bist quasi zufällig darüber gestolpert. Wie bist du zur EKW gekommen? Wie hast du es entdeckt?
Tatsächlich habe ich auch erst was anderes angefangen gehabt. So als es während dem Abi darum ging, was macht man, was studiert man, war für mich immer schnell klar, ich will was mit Geschichte machen, weil Geschichte auch mein Lieblingsfach in der Schule war. Ich war da auch ganz gut drin und hat mich einfach auch sehr interessiert, weil ich auch schon ein Stück weit mit diesem geschichtlich-kulturellen durch meine Eltern auch groß geworden bin. Dann war es für mich auch schnell klar, nach Tübingen zu ziehen, weil das auch relativ in der Nähe von mir ist und ich Tübingen einfach wunderschön finde und es ist einfach eine tolle Stadt. Ich habe damals im Sommersemester 18 angefangen gehabt mit Geschichte und Philosophie, wusste aber da schon, dass ich Philosophie nicht weitermachen will. Habe dann eben geguckt im Studiengangsverzeichnis, was gibt es so in Tübingen, und bin dann da auch erst auf EKW gestolpert, wusste auch gar nicht, dass es Kulturwissenschaft als Studiengang gibt. Habe das dann mir ein bisschen durchgelesen, habe auch ein bisschen übers Vorlesungsverzeichnis gestöbert. Damals gab es leider keine Veranstaltung zur Imbissbude, aber ich fand es einfach super interessant. Die ganzen Veranstaltungen haben mich sofort angelacht und habe dann im Wintersemester Geschichte ins Nebenfach gewechselt und dann EKW im Hauptfach gemacht, habe dann aber tatsächlich nochmal mein Nebenfach gewechselt 2019, weil ich auch leider das Latinum-Problem hatte, beziehungsweise hätte kein Latinum gebraucht, sondern Lateinkenntnisse, und ich bin in Sprachen leider einfach wirklich schlecht, und habe dann zu Kunstgeschichte gewechselt, wollte eigentlich zu den Medienwissenschaften, aber mein Abischnitt war leider zu schlecht, und Kunstgeschichte war dann auch so meine zweite Option, weil mich Kunst auch sehr interessiert. Und genau, ich bin jetzt in EKW im sechsten Semester, will jetzt auch, wenn alles so gut läuft und ich das durchkriege, dann nächstes Semester mit meiner Bachelorarbeit anfangen, muss jetzt aber halt mein Nebenfach auch noch fertig machen, weil ich das ja später nochmal gewechselt habe.
Ja, und also ihr habt jetzt beide erzählt, dass ihr so erst im Studium das Fach entdeckt habt für sich. Was meint ihr, woran lag das, dass ihr das vorher nicht schon kanntet und das ist nicht so bekannt? Oder meint ihr, es ist nicht so bekannt?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich überlegt, denn die EKW ist ja quasi, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber damals war sie ja in der sozialwissenschaftlichen Fakultät und die Vorlesungsverzeichnisse gab es damals ja alle in gedruckter Form, also als DIN A5-Heft. Und da waren ja die ganzen Institute der Fakultät eigentlich mit drinne. Fragt mich nicht irgendwie. Ich war so, glaube ich, am Anfang studierendentechnisch auf die Sozialpädagogik fixiert, dass ich hatte ja dann quasi als Sozialpädagoge hat man ja dann Psychologie und Soziologie im Nebenfach gehabt und da war, glaube ich, mein Interesse an diesem Vorlesungsverzeichnis damit ausgeschöpft, mich dadurch zu arbeiten.
Ja, und ich glaube auch, dass unser Institut ist jetzt auch nicht das größte in Tübingen. Wir sind ja schon ein kleines, schnuckeliges Institut oben hinten im Schloss drin. Und wenn man sich, glaube ich, nicht gezielt dafür oder danach schaut, wenn man anfängt zu studieren, dann hat man das, glaube ich, am Anfang auch einfach nicht so auf dem Schirm, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass es den Studiengang gibt.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich schon so. Man muss explizit sich für ein kulturwissenschaftliches Studium interessieren und entscheiden und dann anfangen zu recherchieren, was gibt's da. Und ich denke mal, da stößt man dann automatisch auf die EKW. Oder eine der diversen namentlich anders geführten Institute in Deutschland, die ja alle aus der Volkskunde hervorgegangen sind.
Ja, es ist jetzt nun mal auch kein Studiengang, der sich so aus Schulfächern ergibt. Und auch mit den Kulturwissenschaften hat man ja in seiner Schullaufbahn keine so großen Berührungspunkte. Und das ist ja erstmal der Startpunkt aus, von dem man so seine Studienwahl trifft. Meine persönliche These wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen, dass der Name auch erstmal ein bisschen undurchsichtig sind. Also gerade ist ja 50-jähriges Jubiläum und es wird gerade die Umbenennung zur empirischen Kulturwissenschaft aus dem Namen Volkskunde heraus gefeiert und damit die Loslösung von diesem nationalsozialistisch besetzten Namen. Würdet ihr sagen, der Name ist jetzt heute passend? Da wurde ja viel drüber diskutiert. Heute wird die Umbenennung gefeiert. Das ist 50 Jahre her. Findet ihr, der Name passt heute noch? Oder wäre was anderes vielleicht verständlicher? Also, so mein persönlicher Eindruck ist, dass zum Beispiel Anthropologie für viele Menschen schon mal einleuchtender ist als empirische Kulturwissenschaften. Oder wie seht ihr das?
Echt, da wüsste ich jetzt auch nichts, was man drunter versteht. Ja, Anthropologie. Kulturwissenschaften ist vielleicht noch ein bisschen. Aber gut, ja, was meint ihr, wie sollte es heißen?
Also ich würde es nicht mehr umbenennen. Das ist ja ein Branding quasi, das man da eingeführt hat damals. Und never change a winning team. Und also ich würde es nicht ändern. Aber wenn ich jemand sage, was ich studiert habe, dann sage ich natürlich immer dazu, dass es um Kulturanthropologie und um Alltagskulturforschung geht und dass das Vorläuferfach die Volkskunde war. Damit können sich die meisten dann doch irgendwie ein bisschen mehr drunter vorstellen, was man da macht. Und ich denke mal, der Name, ich meine, so wie er aufgebaut ist, das ist zum einen die Kulturwissenschaft und zum anderen halt die empirische Arbeitsmethode, die man versucht hat, in diesen Namen sozusagen reinzupacken bei der Umbenennung. Und das hat eine eigene Logik natürlich. Von daher passt der durchaus, der Name.
Ja, ich habe auch tatsächlich damals oder ganz am Anfang habe ich mich dann auch immer gefragt, was heißt denn jetzt empirische Kulturwissenschaft? Was ist denn jetzt, was heißt denn das empirisch jetzt? Das war mir am Anfang tatsächlich auch nicht klar, was dann natürlich gerade bei den Einführungsveranstaltungen dann bewusst wurde. Aber ich glaube zum Beispiel Anthropologie würde schon nicht passen, weil Anthropologie ja auch, ich weiß nicht, ob das nicht auch eher in eine naturwissenschaftliche Richtung teilweise geht. Und andere Fächernamen, das war ja damals, glaube ich, auch ein Diskurs, war ja zum Beispiel europäische Ethnologie oder Kulturanthropologie. Aber das sind auch wiederum Disziplinen, die dann doch einen anderen Schwerpunkt haben, die dann eher von einem größeren Blick gehen. Und wir behandeln ja wirklich einfach Alltagskultur, kleine Dinge, die wir in unserem alltäglichen Leben machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Besonderheit von der EKW.
Ja, wir hatten ja die, ich muss gerade dran denken an die Helen Ahler, die da war. Die hat immer gesprochen so von dieser EKW-Brille, die man dann irgendwie auch in den Alltag trägt, weil die auch meintest, genau, man beobachtet so Alltagssituationen, auch im Kleinen und inwieweit könnt ihr das bestätigen oder was sind eure Beobachtungen bei euch selber, wie ihr das so mitnimmt oder wie ihr diese EKW-Brille trägt?
Na, also, was ich tatsächlich merke, ist, seit ich EKW studiere, dass man Blick für vieles schon offener geworden ist, man auf Dinge achtet, auf die man davor einfach nicht geachtet hat, gerade auf Kleinigkeiten.
Zum Beispiel?
Kannst du das sagen? Im Alltag, also ich merke das zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich dann abends irgendwie unterwegs bin, dann guckt man schon auch so ein bisschen rum, wie verhalten sich oder was machen jetzt andere Freundeskreise in der Bar zum Beispiel. So Kleinigkeiten irgendwie, wo man dann doch mal ein bisschen dran hängen bleibt und sich darüber Gedanken
macht. Was gibt's da für Unterschiede?
Die Getränke.
Okay.
Ja, oder auch wie die Leute interagieren zum Beispiel. Sowas ist dann auch immer ganz spannend, mal so ein bisschen zu beobachten. Man beobachtet einfach sehr gerne und sehr viel.
Ja, das kann ich bestätigen. Also mir geht's auch so, dass ich eigentlich, sobald ich aus der Haustüre trete, ein bisschen auch mit der EKW-Brille, auch nach vielen Jahren noch durch die Gegend lauf und du dir anguckst, wie verhalten sich Leute in Kleingruppen, wie sind die Leute gekleidet, was gibt's für Marken, die die Leute tragen, was für Sportlernamen stehen auf den T-Shirts oder was für Musikgruppen werden per T-Shirt plakativ durch die Gegend getragen. oder wenn ich in Plattenladen gehe, wie laufen die, welche Leute kommen rein, wie laufen die Leute raus, wie tragen sie ihre Platte, tragen sie sie offen, tragen sie sie in der Tüte, tragen sie in der Jute-Tasche. Also das sind so die ganzen kleinen Dinge, die einem einfach permanent auffallen oder...
Okay, ihr beobachtet das und interpretiert ihr das auch? Also ist es dann auch so, er trägt seine Platte so, das bedeutet vermutlich das? Oder wie, oder bleibt es einfach bei der Beobachtung für den Alltag? Oder wie kann man den Alltag untersuchen in dem Sinne? Oder Erkenntnisse generieren?
Ja, für mich sind es natürlich dann schon immer so kleine Distinktionsmerkmale, sage ich mal. Also wenn jemand quasi mit der Rimpo-Plastiktüte aus dem Laden läuft und durch die Stadt, dann outet er sich sozusagen als Plattenkäufer und als derjenige, der auf den Vinylzug sitzt, sage ich jetzt mal, ganz neutral. Und das sind schon, denke ich mal, Sachen, mit denen Leute sich dann quasi abheben können. Und quasi auch mit den Musikgruppen, die auf den T-Shirts stehen, kreieren sie ja eine Szenezugehörigkeit und sind für andere natürlich auch als solche erkennbar.
Okay, das heißt, es geht dabei dann viel um Identität und Zugehörigkeit, die man erkennen kann an dem Verhalten der Menschen.
Ja, so.
Spannend. Noch eine Frage zu dem Namen, wo wir hier schon am Rätseln waren. Vielleicht könnt ihr das Rätsel empirisch lösen. Du hattest, warst ja vor deinem Studium auch nicht so sicher. Was habt ihr dann herausgefunden, was das empirisch im Arbeiten und Beobachten des Alltags eigentlich bedeutet?
Ja, wenn man so will, könnte man sagen, die Empirie ist das Gegenteil der Theorie oder das komplementäre Gegenstück zur Theorie. Also es geht ja sozusagen direkt, wie eben gerade beschrieben, in den Alltag hineinzugehen, sich nicht nur theoretisch und statistisch mit den Phänomenen auseinanderzusetzen, sondern in das sogenannte Feld zu gehen. Also die Feldforschung klingt da ja mit an. Und das sozusagen das erfahrungsbasierte Arbeiten, also Interviews nicht jetzt nur standardmäßig mit einem Fragebogen zu machen, sondern begleitet halt von einer Beobachtung des Umfelds, wie leben die Leute, wie wohnen die Leute, wie geben sie sich in der Kneipe, auf welche Konzerte gehen sie und so weiter. Und das also nicht nur die reine Aussage, sondern tatsächlich auch das Verhalten so ein bisschen zu untersuchen und zu beobachten.
Und ich glaube, das ist... auch zum Beispiel ein Punkt, wo man dann auch oft gefragt wird, seid ihr dann wie Soziologie so in die Richtung, weil es ja teilweise auch thematisch Überschneidungen gibt. Aber da ist ja zum Beispiel auch nochmal eben dieser große Unterschied, dass wir auch einfach nicht quantitativ arbeiten. Bei uns gibt es Statistik nicht. Wir machen keine Zahlenerhebungen oder irgendwas in die Richtung. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein großer Punkt, der auch die Empirie dann wieder bei uns im Fach ausmacht.
Und woran macht, also wie könnt ihr dann eure Beobachtung belegen? Weil, also mal ist ja typisch so, genau, Statistik dann und Zahlen und wie macht ihr das?
Also da muss ich ehrlich sagen, bisher im Studium hatten wir nie so große Feldforschungen, als dass man das jetzt machen musste. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei der Bachelorarbeit wird, weil man da dann doch schon eine größere eigenständige Forschung dann auch machen wird. Aber bisher war das dann ganz oft so, dass man sich ein Thema ausgesucht hat, da geschaut hat. Ich meine, die Umfänge von den Studienleistungen waren auch immer nicht so groß, als dass man da jetzt die größte Erhebung machen konnte. Da hat man das dann oft mit schon existenten Theorien oder wenn jemand davor schon mal so eine ähnliche Feldforschung gemacht hat, hat man das da dann so ein bisschen verglichen oder anhand dessen dann nochmal verstärkt.
Ja, die Theorie wird ja nicht ganz außen vor gelassen. Also Bourdieu, klar, die feinen Unterschiede und diese ganzen Geschichten. Und klar entstehen da oft diese Mikrostudien, sage ich mal, die quasi eher sich auf was Kleines fokussieren, aber man versucht es ja trotzdem anzuschließen an das große Ganze, also quasi dann auszuweiten auf Subkulturforschungsfelder oder wie auch immer, obwohl jetzt nur ein paar Leute interviewt sind. Also vielleicht, um es kurz beispielhaft zu belegen, ich hatte dann zwei Lehraufträge vor ein paar Semestern mal am Institut wieder. Und habe dann in dem Zuge eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit betreut. Und der hat halt ein paar Leute interviewt, die aus der Popmusik, also kulturellen Pop- oder alternativen Popmusikszene kam und fürs Theater gearbeitet haben, da an Theaterprojekten mitgearbeitet haben. Also der konnte das, weil der relativ nah an der Band Die Nerven aus Stuttgart dran war und hat daher die Kontakte gehabt. Und er hat natürlich nur 5-6 Leute interviewen können, wie sie das Verhältnis zwischen Hochkultur und subkultureller Popkultur jetzt sehen. Das ist natürlich jetzt keine komplett repräsentative Studie gewesen, aber er hat halt so quasi die kleinen Mikrostrukturen trotzdem darlegen können, wie läuft Kultur im eher kleinen alternativen Umfeld und wie läuft Kultur im sogenannten hochkulturellen Umfeld von Theatern und so weiter.
Ah ja, ich finde es spannend, dass du so angerissen hast, so was Leute dann, wo die dann damit hingehen. Wie ging dein Weg weiter nach dem Studium und was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ja, also mein Weg war kein eindeutiger, sage ich mal. Also ich bin tatsächlich zuerst in ein Feld eingestiegen, das vielleicht am nächsten dran ist an dem Studium. Ich bin in einem Verlag gewesen für Kunst- und Architekturbücher. Habe da schon während meines Studiums aushilfsweise, teilweise nur als Gärtner und im Lager und so weiter geholfen und habe dann da angefangen, auch die Pressearbeit zu machen und habe dann am Ende den ganzen Vertrieb gemacht und so. Und da habe ich dann insgesamt als Vertrieb 15 Jahre gearbeitet, als Vertriebsmann oder als derjenige, der quasi mit den fertigen Büchern grundsätzlich zu tun hat. Es war kein so großer Verlag. Ist dann auch am Ende insolvent gewesen, dann wurde ich arbeitslos, war dann kurze Zeit in einem Grafikbüro, dann wurde ich wieder arbeitslos, als diese Corona-Brimborium anfing. Und dann hatte ich einfach genug von Bürojobs und dann bin ich tatsächlich wieder ins Pädagogische zurückgegangen. Ich arbeite jetzt seit diesem Schuljahr als Schulbegleiter im Autismus-Spektrum und war an der Schule jetzt in Herrenberg und habe da zwei Jugendliche mit moderatem Autismus, sage ich mal, im Unterricht begleitet. Und da kommt jetzt eben genau das ins Spiel, wo jeder sagt, das ist ja völlig was ganz anderes. Nein, da kommt eben die empirische Kulturwissenschaft ins Spiel, das Beobachten von kleinen Strukturen, von wenn man ja in einer Klasse ist, wo man dann auch in dem ganzen Klassenumfeld sich bewegt. Ja, man hat ja nicht die Funktion eines Lehrers, sondern man sitzt mit im Unterricht, man ist in den Pausen dabei. Und da sieht man, wie agieren die, welche Kleidungscodes haben die. Man kann die dann auch ansprechen und sagen, oh, du hast hier Brady irgendwie, bist du Football-Fan und so. Und dann kann man auch natürlich für den Schüler, den man direkt betreut, so ein bisschen ein etwas lockereres Umfeld schaffen, weil ein ganz anderes Umgehensweise durch so eine Art Moderator im Klassenverband da ist.
Mhm. Das heißt, euer Studium ist nicht nur eine akademische Ausbildung in dem Sinne, sondern auch eine Art persönliche und soziale Schulung. Also das, was du jetzt beschreibst, ist ja eine sehr persönliche Sensibilität und soziale Kompetenzen.
Genau.
Was bekommt ihr da alles mitgegeben oder was hast du zum Beispiel schon gemerkt, was du daraus persönlich mitgenommen hast, außer der Beobachtungs-EKW-Brille?
Also wie ich vorhin schon meinte, dass ich persönlich viel offener geworden bin, auch gerade für Dinge, die ich vielleicht nicht kannte oder die für mich irgendwie erstmal ungewohnt waren oder Themenbereiche, die vielleicht unangenehm waren, dass man da wirklich für offen geworden ist.
Was zum Beispiel? Was ist unangenehm?
Also mittlerweile nicht mehr, aber so diese klassischen Tabuthemen, sage ich mal, wie Sexualität oder solche Bereiche, da wo man früher vielleicht sich nicht getraut hat, irgendwie darüber zu reden, da merke ich, dass ich da extrem offen geworden bin und dass ich auch mich von nichts schämen ist immer so ein starker Begriff, aber ich weiß nicht, ich rede da einfach offen drüber und auch über andere Dinge offen drüber und sage auch mehr meine Meinung, wenn es über irgendein Thema geht, habe da so ein bisschen meinen festeren Standpunkt auch bekommen, weil EKW ja auch thematisch so vielfältig ist und man da so viele Einblicke in verschiedene Bereiche bekommt, die man davor nicht unbedingt hatte.
Das heißt, man lernt eben den Alltag oder Alltagskultur in all seinen Facetten und Teilen kennen als normalen Studiengegenstand, aber eben auch als Alltagsgegenstand und damit eben auch tabuisierte Themen dann.
Genau.
Ja, spannend.
Ja, ich finde halt, also das mit dieser Offenheit möchte ich sozusagen unterstützen. Das ist, glaube ich, etwas, was man in EKW besonders gut lernen kann, einfach diese quasi Scheuklappen abzulegen und quasi einfach auch mal Dinge ins Blickfeld zu nehmen, die man eigentlich sonst ausgeblendet hat und sie auch anders ins Blickfeld zu nehmen, eben enttabuisiert, möglichst vorurteilsfrei. Natürlich hat man trotzdem Vorurteile, die werden dann vielleicht ausgetauscht, aber dazu gibt es dann auch wieder Projekte. Zum Beispiel gab es mal ein Projekt in EKW über Dresscodes in verschiedenen Instituten der Universität. Also wie laufen die Biologen rum, wie laufen die Juristen rum, wie laufen die EKWler rum. Wo natürlich man auch dann wieder quasi mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert wird, weil man denkt, naja, so wie der ausschaut, das muss ja quasi ein, was weiß ich, ein Waldschrat sein, der kann ja nur Agrarwirtschaft studieren oder sowas.
Und was ist dabei rausgekommen? Also was habt ihr an eigenen Vorurteilen bemerkt und was habt ihr dann real gemerkt? Also war es dann wirklich so, dass die verschiedenen Institute eigene Kleidungsstile hatte? Was waren da dann eure Ergebnisse?
Also ich war jetzt an dieser Studie nicht beteiligt. Ich habe dann nur quasi so ein bisschen den Katalog und die Ausstellung dazu gesehen gehabt. Und es gibt natürlich schon bestimmte Klischees, die sich bestätigen.
Dass, und zwar?
Ja, zum Beispiel Markenklamotten sind zum Beispiel eher bei den Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen zu finden, würde ich jetzt mal vorurteilsbeladen hier aus dem Bauch behaupten. Und die anderen Dresses, alternativere Dresses, sind dann eher bei den EKWlern oder vielleicht auch Soziologen zu finden. Ja. Mhm. Also da habe ich jetzt natürlich auch wieder nur Klischees reproduziert. Aber wie gesagt, kannte es schon auch eine Weile her. Das war, glaube ich, auch irgendwann in den 90ern oder frühen 1000er Jahren.
Ja. Wir haben jetzt viel über die Wirkung des Studiums geredet und was das bewirken kann oder persönlich mit einem macht. Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass es ein eher unbekanntes und kleines Fach ist. Jetzt vielleicht mal für alle StudienanfängerInnen, die uns zuhören oder SchulabsolventInnen, die sich gerade selber fragen, was sie machen wollen. Wie ist denn euer Studiengang aufgebaut?
Ja, dann berichte ich am besten mal, weil ich glaube, ich noch näher dran bin, wie es ja, aktuell ist.
Ich komme da eher aus der Historie. Also das, was ich damals gemacht habe, das ist alles weit weg inzwischen. Ich habe es dann nur noch durch die zwei Lehraufträge so ganz am Rande kennengelernt, aber da muss wirklich Linda jetzt schildern, wie es läuft.
Genau, also man hat, ich glaube, das ist relativ klassisch, in den ersten zwei Semestern natürlich erstmal Einführungspflichtveranstaltungen, also Einführung in die EKW, Einführung in ethnografische Methoden, Kulturtheorien, historische Ethnografie. Das kommt immer erstmal in den ersten beiden Semestern, wo man einfach diesen Rundumblick bekommt, was ist überhaupt EKW. Und ab dem dritten Semester hat man dann die Auswahl zwischen, also man muss zwei Wahlpflichtmodule machen und ein freies Schwerpunktmodul, da darf man dann nochmal belegen, was man will. Und diese Wahlpflichtmodule, da gibt es eben verschiedene Unterthemen, wo man sich dann zwei aussuchen kann, die einem einfach interessiert. Und innerhalb deren gibt es dann nochmal einzelne Seminare. Und was bei uns auch noch ein großer Teil ausmacht, was ich auch sehr gut finde, gerade bei uns, ist, dass wir auch noch ein Pflichtpraktikum machen müssen, was einem einfach auch nochmal so ein bisschen in die berufliche Perspektive dann reinführt, weil man mit EKW ja doch auch sehr viel machen kann beruflich.
Vielleicht kannst du persönlich mal berichten, was für Schwerpunkte hast du denn gewählt und was für ein Praktikum hast du gemacht?
Also an den Wahlschwerpunkten, ich kann mal kurz aufzählen, was es da generell gibt. Also es gibt, wenn ich alle zusammenkriege, es gibt Kultur und Gesellschaft, Region, Europa und Vielfältigkeit, Sammeln und Präsentieren, jüdische Lebenswelten und populäre Kulturen und Medien heißt es, glaube ich. Das habe ich zum einen gemacht und Sammeln und Präsentieren. Also da geht es dann eher ums Museale. Habe dann aber im freien Schwerpunktmodul auch zum Thema jüdische Lebenswelten was belegt. Zum Thema, jetzt hatte ich dieses Semester ein Seminar zu Grenzziehungen, was auch sehr, sehr spannend war. Praktikum habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, wollte ich eigentlich letztes Jahr machen, war dann durch Corona schwierig. Ich wollte auch eigentlich immer ins Museum, war dann eben mit Praktikas im Museum dann nochmal schwieriger, weil keine ein Praktikum angeboten haben. Da habe ich dann aber tatsächlich ein bisschen angefangen zu reflektieren und zu überlegen, ob ich das überhaupt wirklich noch machen möchte. Habe dann aber tatsächlich gemerkt, dass ich finde Museen sehr spannend und auch immer noch toll, aber dass ich mich da beruflich doch nicht mehr sehe. Ich mache jetzt tatsächlich auch bei der Wüstewelle ein Praktikum im Herbst und genau, möchte jetzt mehr in die Richtung gehen.
Okay, und jetzt mal direkt im Vergleich, wie war das bei dir aufgebaut?
Ja, also der damalige Magisterstudiengang, der war ja quasi auch in zwei Teile aufgebaut, die jetzt vielleicht ähnlich sind wie heute Bachelor plus Master. Also das Grundstudium hieß es damals bei uns. Da gab es dann natürlich auch diese sozusagen Pflichtmodule wie Kulturtheorien oder quasi Grundzüge, wissenschaftlich-historischen Argumentierens oder Arbeitsmethoden, also Feldforschung, Interview und so weiter. Da hat man dann auch diese Pflichtscheine gemacht und das Ganze schloss dann eben ab mit einer Zwischenprüfung, also eine eigene Arbeit, die so um die 20, 30 Seiten, glaube ich, betrug. Und danach ging es dann ins Hauptstudium und da war eben ein wichtiger Bestandteil auch dieses praxisorientierte, meistens dreisemestrige Forschungsstudium. Also man hat dann, das ist quasi das, was ich gerade erzählt habe mit dem Kleidungsstile, das war eins von diesen Projekten zum Beispiel. Ich habe damals ein Projekt mitgemacht, das hieß Medienwirklichkeit am Beispiel der Lokalpresse. Wir haben uns da eine Ausgabe, also einen Tag des Schwäbischen Tagblatts vorgenommen und haben quasi die ganzen Leute, die da erwähnt wurden, in den Artikeln recherchiert und haben die quasi wieder befragt, wie sie den Artikel finden, ob sie objektiv wiedergegeben worden sind und so weiter. Und haben dann mit den Aussagen quasi der Gewährsleute, hat man ja früher gesagt, sind dann wieder da an die Journalisten gegangen und haben die wieder befragt, was sie zu den Aussagen meinen. Und das war total spannend und es entstand dann am Ende ein ausführlicher Artikel, und mit dem Ergebnis sozusagen, dass die Medien die Wirklichkeit mitkonstruieren. Also wir haben dann einen etwas konstruktivistischen Ansatz am Ende gewählt. Also die Medien bilden die Wirklichkeit nicht objektiv ab, sondern sie konstruieren die Wirklichkeit mit. Das war quasi unser Ergebnis damals. Und das war eben ein ganz großer Bestandteil sozusagen, diese große empirische Studie, die jeder mitgemacht hat mit diesen unterschiedlichsten Themen. Und ja, das endete dann natürlich mit der Magisterarbeit, die so um die 100 Seiten betragen hat. Also auch eine eigene Forschung, entweder eine empirische Forschung oder eine theoretische oder auf Materialien basierende Forschung. Also ich habe damals quasi über Exotika-Musik, amerikanische Exotika-Musik der 50er und 60er Jahre und das Revival in den 90er Jahren geschrieben. Das war eben so quasi, da gab es so eine Neo-Easy-Listening-Welle und also die Lounge-Kultur kam plötzlich wieder auf durch verschiedene Bands und da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt an Basis von Schallplatten und der Covergestaltung und allem Möglichen.
Okay, und was findet ihr, könnte man vielleicht an der aktuellen Auswahl der Fächer oder dem Aufbau noch verbessern?
Schwierig zu sagen tatsächlich, weil ich glaube, dass da schon recht gut so alles aufgebaut, strukturiert ist. Ich persönlich muss sagen, ich hatte am Anfang, im zweiten Semester muss man ja Kulturtheorien belegen und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich einfach nicht so der theoretische Denker bin. Und da hat mir teilweise, das gab es bei euch ja damals, dass da begleitend ein Tutor, Tutorin dabei war, das gibt es bei uns jetzt nicht mehr bei Kulturtheorien und ich glaube, das hätte mir damals tatsächlich weitergeholfen, gerade auch Fragen, die man in den 90-Minuten-Seminar vielleicht auch mal nicht klären kann oder auch vielleicht einfach mal nochmal mit einer anderen Person aus einer anderen Perspektive klären möchte, dass man da die Austauschmöglichkeit hat. Wir waren damals zwar immer in Zweiergruppen eingeteilt, wo man dann die Lektüre lesen musste und Lektürepapiere schreiben musste, aber ja, manchmal ist man dann mit seinem Partner oder Partnerin dann eh in so einer gleichen Bubble drin oder hat dann gleiche Probleme Und ich glaube, wäre da jemand aus dem Masterstudium oder aus dem höheren Bachelorstudium noch dabei gewesen, jetzt nicht als Pflichtveranstaltung, sondern einfach so, hey, wenn ihr Fragen habt, dann kommt. Ich glaube, das hätte mir echt weitergeholfen.
Ja, also das kann ich unterstützen. Also ich habe das Tutorium von beiden Seiten kennengelernt, also als ich Kulturtheorien gemacht habe. Also das wurde dann quasi immer von zwei höhersemestrigen Studentinnen geleitet, die sich, und man hat sich dann als Kleingruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammengetan und mir gesagt, wir besprechen jetzt den Text nochmal, der davor dran war. Und das ist echt enorm hilfreich und ich habe das dann später auch zweimal noch als Tutor selber gemacht. Und da lernt man auch ein bisschen sozusagen kennen, wo fehlt es den jüngeren Studierenden, den niedrigen Semestern an Verständnis und so weiter. Und kann es dann vielleicht nochmal auch an die Lehrkräfte rückspiegeln, dass es vielleicht da an der Stelle zu abstrakt war und dass man vielleicht konkreter mit Beispielen auch nochmal arbeiten kann und so. Und es haben sich daraus dann auch letztendlich Freundschaften ergeben, weil man halt in einer ganz anderen Situation war. Also man saß im Sommer eben auf der Wiese vorm Louis und war sozusagen hierarchisch einigermaßen auf einer Ebene, weil Studierende mit Studierenden sprechen konnten und dementsprechend sich getraut haben, auch mal sogenannte blöde Fragen zu stellen. Die natürlich ganz klar zeigen, wo hat es jetzt im Seminar am Verständnis gefehlt und so. Also sowas fände ich eigentlich wirklich gut, wenn sowas trotz gestrafften Strukturen an der Universität eingeführt und wieder eingeführt oder beibehalten würde.
Ist nicht sowas auch quasi, oder Studentinnen, die sowas jetzt bemerken, gehen die nicht zu, also weiß nicht, ob ich das die Aufgabe der Fachschaft falsch verstehe, aber die gehen dann auch zur Fachschaft und dann könnt ihr das weitertragen, oder? Oder wie ist allgemein euer Verhältnis zu den Professoren oder DozentInnen?
Also ich glaube, dass ich finde es tatsächlich manchmal schwierig, beziehungsweise glaube ich, dass viele Studierende vielleicht auch nicht wirklich wissen, mit welchen Problemen sie zur Fachschaft kommen können und sich dann auch vielleicht nicht trauen, da irgendwie was zu sagen, wenn es ein Problem gibt, was ich sehr schade finde, weil ja, es ist, glaube ich, für alle einfach immer besser, wenn man Probleme anspricht. Ich glaube, wir sind da als Fachschaft in erster Linie nicht so für thematisch-inhaltliche Fragen aus Seminaren da, sondern wirklich, wenn es irgendwie, bei uns gibt es zum Beispiel auch zwei Gleichstellungsbeauftragte, wenn es da irgendwie Probleme mit Diskriminierung gibt oder die sich irgendwie benachteiligt fühlen oder generell Hilfe brauchen für finanzielle Unterstützung oder was auch immer, können die in der Regel oder sollten in der Regel dann immer erstmal zu uns kommen, dass wir da vielleicht auch schon mal einen Lösungsvorschlag haben und dass wir das dann eben an die Betreffenden oder betroffenen ProfessorInnen, DozentInnen dann auch weitergeben. Ja. Aber an sich ist da unser Verhältnis schon gut. Wir haben auch, ich weiß nicht, ob das die Regel ist bei anderen Fächern. Bei uns gibt es den Institutsrat, der trifft sich, es kommt immer drauf an, 2-3 Mal im Semester. Da treffen sich eben in der Regel alle Mitarbeitenden vom Institut und immer, also ich bin auch gerade im Institutsrat, so 2-3 von der Fachschaft sind dann auch dabei und dann tauscht man sich eben aus, was gibt es aktuell, was steht an für Veranstaltungen, wo auch die kommenden Lehrveranstaltungen dann auch geplant werden. Auch wenn es Probleme gibt, dann tun wir von unserer studentischen Sicht natürlich das Institut ein bisschen auf dem Laufenden halten, wo wir ein bisschen berichten, was bei uns gerade so abgeht und was wir vorhaben. Und da ist dann schon immer ein regelmäßiger Austausch da.
Ja, genau. Ich meinte auch, also nicht, dass die mit den Fragen jetzt zu euch kommen, sondern so vielleicht mit dem Anliegen, könnt ihr nicht vorschlagen, ob es wieder ein Tutorium gibt. So.
Ja, also das kam bisher nicht, aber ich glaube auch tatsächlich vielleicht auch nochmal durch Corona verstärkt, dass sich da tatsächlich viele nicht trauen, sowas anzusprechen.
Habt ihr da Pläne oder was meint ihr, könnt ihr tun, dass ihr da irgendwie vielleicht präsenter werdet oder zugänglicher?
Also wir haben gerade jetzt letztes Wintersemester, als dann die Erstis kamen, haben wir schon versucht, gerade online einfach so viel Veranstaltungen wie möglich zu machen mit Online-Spieleabenden und Discord-Sitzungen, wo man sich treffen konnte und austauschen konnte, auch dann für die Einführungsvorlesung, als da die Prüfung war, haben wir dann nochmal so eine so einen Zoom-Call gemacht, dass die sich da auch nochmal austauschen können, falls sie untereinander Fragen haben. Wurde schon teilweise ganz gut angenommen. Es gab dann tatsächlich auch mal Termine, wo wir als Fachschaft dann alleine da saßen und keiner gekommen ist. Ich glaube, da ist halt auch tatsächlich das Problem, dass gerade alle einfach sowieso den ganzen Tag in Zoom-Sitzungen sitzen und dann einfach nicht noch mal abends Bock haben, sich noch mal vor dem Computer zu sitzen. Und da war es dann, glaube ich, jetzt schon ein bisschen schwierig, so eine Nähe zu den Studis zu bekommen. Aber da hoffen wir jetzt natürlich auch, dass es jetzt zum Winter, wenn dann wieder die neuen Studierenden kommen, dass wir da vielleicht auch wirklich noch mal eine präsente Einführungsveranstaltung machen können, dass die uns auch mal kennenlernen, weil wir natürlich auch gerade im letzten Semester noch mal ein bisschen gewachsen sind als Fachschaft und viele Studis, glaube ich, bei uns auch einfach gar nicht wissen, wer in der Fachschaft überhaupt ist. Und da ist es dann halt noch mal schwieriger, dann wirklich jemand anzusprechen, wenn man die Person halt auch nicht kennt.
Mhm. Apropos zum Studierendenalltag während Corona, zusammen auf der Wiese sitzen, wie früher, ging jetzt sicher nicht mehr, jedenfalls noch nicht im Frühling. Wie würdest du sagen, hat sich das jetzt so entwickelt oder wie hast du das erlebt? Das waren jetzt schließlich dann für dich auch 3 Online-Semester in Folge, gerade vorbei, das letzte.
Ja, genau, ich hatte gestern meinen letzten Unitag. Also ich bin ja auch tatsächlich während Corona in die Fachschaft eingestiegen. Wir hatten da noch 2 Sitzungen oben am Schloss, aber da war das Schloss auch schon sehr leer und ruhig. Und ja, das ging bei uns dann auch mit Online-Uni weiter. Und ich glaube, das war am Anfang auch so eine allgemeine Überforderung von allen, weil man nicht wusste. Ich wusste am Anfang nicht mal, wie Zoom funktioniert. Ich glaube, da stand dann am Anfang nicht mein Name, sondern irgendwie meine Handynummer, weil ich einfach nicht wusste, wie man den Namen wechselt.
Wussten alle gleich, wie sie dich erreichen können.
Ja, genau. Ja, im Winter, also ich finde, das Sommersemester war noch aushaltbar. Da war es tatsächlich mit EKW sehr schade, weil ich da gerade die Veranstaltung hatte, auf die ich mich so am meisten gefreut hatte. Und das dann online zu haben, war dann schon ein bisschen enttäuschend. Das Wintersemester fand ich noch mal schlimmer, weil man dann irgendwie dann so gar keine Motivation hatte. Ich habe mir da auch, muss ich sagen, das Semester ein bisschen arg vollgepackt. Hatte dann auch mit der Fachschaft viel zu tun und dadurch, dass man ja auch zu Hause sitzt und diese räumliche Trennung von Uni und Alltag nicht mehr hat, ist man auch 24/7 irgendwie in diesem, du musst jetzt noch das und das und das machen. Man kommt irgendwie nicht so wirklich weg und man hat das Gefühl, dass man wirklich eigentlich den ganzen Tag nur was für die Uni macht und überhaupt nicht zur Ruhe. Das fand ich jetzt im Winter ganz schrecklich, muss ich sagen, weil man da ja auch sich nicht wirklich mit Freunden dann noch treffen durfte auch. Da gab es ja auch noch dann die Ausgangssperre. Und dann saß man dann in seiner Einzimmerwohnung den ganzen Tag alleine. Jetzt seit dem Frühjahr ist es doch wieder ein bisschen besser geworden, einfach weil man sich auch wieder treffen kann mit seinen Freunden. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen treffen wir uns als Fachschaft auch endlich wieder im Institut. Natürlich auch hybrid, manche sind trotzdem online zugeschalten, was auch sehr schön war, weil man tatsächlich teilweise selbst wir uns intern von der Fachschaft einfach noch nie gesehen haben. Und es dann auch schön war, sich mal auszutauschen in echt.
Du hattest ja auch Lehraufträge in den letzten Semestern. Hattest du auch welche während Corona?
Nein, das war alles schon davor.
Okay, das heißt, da bist du schön drumherum geschifft.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Lehraufträge vergeben worden sind dann in der Zeit von Corona. Also wahrscheinlich schon, aber die fanden dann eben auch online statt. Nee, also Uni ja. Und Corona, da habe ich gar keine Zusammenhänge, glücklicherweise.
Aber ich habe einen Zusammenhang für Corona und euer Studium. Und zwar hat sich während Corona ja vor allem unser Alltag ganz extrem verändert. Und das ist ja genau etwas, was ihr ja auch analysiert in eurer Wissenschaft, eben den Alltag. Ist damit so ein neues Feld für euch aufgegangen oder hat die EKW-Brille dann nochmal eine ganz andere Rolle im Alltag gespielt, dass man plötzlich geschaut hat, so, wie verhalten sich jetzt eigentlich alle Menschen während Corona? Wie verhalte ich mich plötzlich anders? Was habt ihr das dann auch so persönlich für euch als Themenfeld entdeckt?
Ja, schon ein bisschen. ich arbeite auch in der Uni-Bib und sitze da immer an der Theke rum. Und da hat man dann schon auch viel beobachtet, tragen die Leute jetzt auch wirklich ihre Maske oder wenn man hinten Bücher aufgeräumt hat, haben die dann auch wirklich alle Abstand und haben die sich da vielleicht so ein kleines Nest gebaut, dass dann auch ja niemand sich daneben sitzt oder ich habe zum Beispiel auch teilweise darauf geachtet, als es gerade noch die Stoffmasken gab, wer trägt denn was für eine Maske, sind die irgendwie selber genäht, irgendwie schöner gestaltet. Das sind so Kleinigkeiten, auf die man dann schon auch geachtet hat.
Ja, also soweit ich weiß, wurde ganz am Anfang, als es mit Covid anfing, ja auch am Institut selber ein bisschen angefangen, gleich das Forschen zu begleiten. Mir sind leider die Namen der Leute, die jetzt da als Lehrende sind, nicht mehr so präsent. Aber ich weiß, dass ein Dozent anfing, relativ früh da schon sozusagen Material zusammenzutragen, zu dem Thema, wie verändert sich der Alltag von den Menschen und wie du gerade beschrieben hast, wie und was für Masken tragen die einzelnen Menschen, wie verändert sich vielleicht ihr Verhalten, ihre Gestik. Natürlich online sieht man nur ein Gesicht, wenn man ist ja nicht mit dem Körper präsent, die ganze Körpersprache fällt weg und das sind ja alles ganz wichtige Elemente in unserer Kommunikation und ich denke mal, dass sich da wirklich noch sehr viele Forschungsfelder und Forschungsprojekte auftun werden und Publikationen dazu langsam nach und nach entstehen.
Ja, wollt ihr zum Schluss noch euer besonderstes EKW-Erlebnis erzählen? Fällt euch da was ein?
Gute Frage, ich glaube, da gab es viele.
Kannst auch mehrere erzählen, wie du willst.
Also was ich immer natürlich sehr toll finde, bei uns gibt es sehr viele Exkursionen, also eigentlich fast jedes Seminar ist immer in Kombination mit einer Exkursion und die sind natürlich immer ganz toll. Ich war beim ersten Semester, waren wir ein Wochenende in Frankfurt zum Beispiel, was super cool war, ich war dann den Winter danach auch nochmal mit einem Seminar in Frankfurt und es war dann schon witzig, wenn man dann so ins Kneipenviertel dann abends nach dem Programm geht und da dann auch gemeinsam mit den anderen Studierenden, die man vielleicht auch noch nicht kennt, dann gemeinsam dort auch was trinken kann und vielleicht auch in der Karaoke-Bar endet. Das sind halt so schöne Momente, die man da auf jeden Fall mitnimmt.
Ja, vielleicht, wir hatten ja damals auch noch Instituts- und Schlossfeste und solche Sachen und ich habe dann zweimal das Fachschaftszimmer in eine Cocktailbar umgewandelt. Das war eben zu der Zeit, als ich anfing mit dem ganzen Easy Listening mich zu beschäftigen und selber auch quasi mich persönlich damit identifiziert habe. Und es war schön zu sehen, wie sich so ein relativ nüchternes Fachschaftszimmer, wo dann viel Papierkrusch drum liegt, doch mit etwas Licht, etwas Exotika, Kitsch und ein bisschen Musik von Schallplatte und ein paar einfachen Cocktails in eine sehr interessante kleine Lounge verwandeln lässt. Das hat total Spaß gemacht damals, das einfach auszuprobieren. War auch dann immer eine nette Atmosphäre. Ja, die Atmosphäre ist vielleicht überhaupt das gewesen, was ich immer irgendwie sehr geschätzt habe am Louis. Der ganze persönliche Austausch halt wirklich immer sehr, sehr freundlich und fair und so war. Das war toll.
Ja, das sind doch sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr da wart und auch, dass ihr so zwei unterschiedliche Perspektiven noch bekommen haben von früher und von jetzt.
Ja, auch vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, auch selber nochmal über sein eigenes Studium zu reflektieren.